Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch ab.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, es ist Montagmittag. Wir sind fit und motiviert für eine neue Folge, oder Kevin?
Yes, ich bin ausgeschlafen auf jeden Fall. So, ganz gut gelaunt. Ja, ist ein seltener Anblick.
Wollte ich gerade sagen, hast du ein gutes Wochenende gehabt?
Ja, wie man halt so Wochenenden jetzt hat, ne? Also ich habe nicht viel von draußen gesehen, auch wenn es gutes Wetter gab.
Ja, ist, glaube ich, so eine Sache. Am Ende des Tages ist es natürlich auch die Zeit, in der man sich auf A, Gesellschaftliches besinnen muss, B, aber auch kreativ sein kann, was ja dazu führt, dass am Ende dann vielleicht auch so während solcher Phasen gute Musik entsteht. Offensichtlich hat unser Gast während des ersten Lockdowns so viel in die Tasten gehauen, dass er jetzt ein Album raushauen kann. Zero, schön, dass du dabei bist.
Was für eine elegante Überleitung. Was geht ab, Leute? Schön, dass
ja, sagen wir so, es ist ein Versuch, es einzuordnen. Ich weiß aber nicht genau, ob es stimmt. Aber allgemeine Frage, wie geht es dir gerade so?
Ja, gut. Gut. Bisschen so, ich weiß es nicht, wie es mir gerade geht, um ehrlich zu sein. Das ist ein ganz komisches so Vakuum, in dem ich gerade bin, nach Albumabgabe, vor Album-Release. So, weißt du, das ist jetzt, ich habe vor 2 Wochen das Album final abgegeben und bin jetzt auch noch nicht in der Hardcore-Promo drin. Das heißt, ich saß so 2 Wochen vor meinem Leben und war so, was denn jetzt? Was machen wir jetzt? Aber ich glaube, mir geht's gut.
Hast du ein gutes Kochbuch gekauft und versucht zu Hause verschiedene Rezepte auszuprobieren?
Ich hasse Kochen. Ich bin ein richtig schlechter Koch. Ja, also.
Aber das sind dann normalerweise die Dinge, die man dann macht oder ein Buch rausholen, was man schon mal lesen wollte oder in ein Game zocken.
Ja, lesen und zocken.
Ja, genau. Das sind aber auch ehrlicherweise die wichtigen Dinge, die man machen kann. Dann kommt man nicht auf dumme Gedanken. So wie wir hier jede Woche, wenn wir uns neue Thesen aufstellen. Kevin, was war die These der letzten Woche eigentlich, über die wir noch reden müssen?
Oh, da kann Zero bestimmt auch etwas sagen. Wir haben letzte Woche die These aufgestellt, dass die Musikindustrie Künstler in die Abhängigkeit drängt. Und das war so ein bisschen, haben wir darauf Bezug genommen, dass es bei Spotify ein neues Tool gibt, die Möglichkeit für Künstler, die eigene Musik durch Algorithmen zu boosten, in so Playlisten, in denen neue Musik vorgeschlagen wird, anhand von Algorithmen. Und man muss dafür dann ein bisschen auf Tantiemen verzichten. Das heißt, du würdest sagen, ey, ich möchte, dass mein neuer Song geboostet wird und oben in den Playlisten angezeigt wird. Dafür bin ich happy damit, wenn ihr ein paar Cent weniger auszahlt dafür.
Ich hab das tatsächlich gehört. So, ich wollte mich ein bisschen vorbereiten auf den Podcast und gucken, wie das Format ist und habe so einmal durch diese Folge geskippt und ich kann das nicht glauben. Ist das Real Talk?
Ja, offensichtlich, ne? Das ist die Idee von Spotify.
Aber so wettbewerbsmäßig ist das illegal, können die doch nicht machen.
Ja, das ist ja, glaube ich, insgesamt die Situation, in der man sich im Markt im Moment befindet, ist vielleicht generell die Marktmacht von einer Playlist im Deutschrap, die darüber bestimmt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ist das kartellrechtlich auch überhaupt korrekt? Oder muss da mehr Wettbewerb entstehen und ist da vielleicht eine zu große Marktmacht entstanden, die jetzt auch noch in den nächsten Level dann ja mit einer guten Intention offensichtlich weitergeführt wird? Bleibt so ein bisschen aber die konkrete Frage. Wenn du die Chance hättest, würdest du das machen?
Boah, also sagen wir mal so, eigentlich nein, weil Musik hat auch einen Wert und es ist jetzt nicht so, dass die Streaming, die bezahlen schon okay, aber es ist jetzt nicht so übertrieben viel, aber auf der anderen Seite muss man dann gucken, wie wettbewerbsfähig man überhaupt noch bleiben kann, wenn man dann sagt, Mann, das ist, dieses ganze Konzept ist catastrophic. Da will ich gar nicht drüber nachdenken.
Aber wie machst du denn das als Künstler selber? Hast du Angst, dass du in Abhängigkeiten gerätst? Merkst du, dass es für dich schwieriger ist? Gehst du einen anderen Weg? Wie stehst du dem Ganzen gegenüber?
Also ich glaube, erstmal durch das Internet haben wir ganz, ganz, ganz viele sehr große Möglichkeiten, in Eigenregie uns zu vermarkten. Ne? Also da gab's ja früher wesentlich weniger Kanäle und alles, also es ist alles dezentraler geworden. Also früher hattest du irgendwie so die großen Major-Labels und du brauchtest diese Slots in den Plattenläden, damit du überhaupt gesehen wirst, dein physisches Produkt. Dann hattest du vielleicht MTV, Viva und so ein paar große Player, wo du eingeladen werden musst. Und jetzt haben wir irgendwie durch YouTube und so bisschen freier, das Ganze. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt, was früher so der Platz im Plattenladen war, ist natürlich jetzt auch irgendwie eine Playlist-Platzierung oder eine Startseiten-Platzierung. Also es ist irgendwie immer noch dasselbe wie früher, bloß die Parameter haben sich ein bisschen verändert, glaube ich. Also man, in jedem großen Business, ob du jetzt Tomaten verkaufst oder ob du Musik verkaufst, wird es irgendwo sehr, sehr große Player geben, die sehr, sehr viel Einfluss haben und ganz viele Leute, die versuchen, auf den Markt zu drängen. Und du musst auch deine Tomaten bei Aldi reinbringen. Weißt du, wie ich meine? Also es gehört irgendwie gar nicht mal, das ist jetzt nicht ein musikspezifisches Phänomen, sondern ein wirtschaftliches.
Ja, das ist bestimmt auch das Problem. Da gibt es auch, glaube ich, ein bisschen Feedback dazu, was wir benutzen können, oder? Was hast du so für dich mitgenommen aus der Woche, Kevin?
Genau, passend dazu hat der oder die Nutzerin Asylums World geschrieben, ja, die böse Musikindustrie. Kein Künstler wird gezwungen, eine Unterschrift abzugeben. Ohne Label kann man auch erfolgreich werden. Ist zwar dann schwieriger, in Anführungszeichen, aber trotzdem möglich. Und wer trotzdem einen Vertrag unterschreibt, ist selber schuld, wenn er sich abhängig macht. Andere Arbeitnehmer sind übrigens auch von ihren Arbeitgeber abhängig. Sind diese Arbeitgeber jetzt auch böse? Zudem, wer weiß, was er wert ist und es realistisch einschätzen kann, kann seinen Vertrag noch immer aushandeln. Machen nur die wenigsten, weil die Zahl drauf blendet. Finde ich auch ein bisschen, echt ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive so ein bisschen leicht gesagt. Natürlich kann man jetzt immer sagen, man kann sich das selber aussuchen, wo man jetzt eine Unterschrift drunter setzt oder so. Aber ich merke das hier und da in einem Freundeskreis, in dem ich auch so den einen oder anderen Künstler habe, die strugglen halt. So, die wollen versuchen, ihre Musik irgendwie an die Leute zu bringen. Und natürlich wird man mehr gesehen, wenn man ein Label im Rücken hat. Natürlich hat man mehr Kapital zur Verfügung, wenn man irgendwie ein Label hat und das nicht alles selber stemmen muss, überlegen muss, wie drehe ich jetzt das nächste Video, damit ich gesehen werde oder gehört werde. So, das sind ja alles Dinge. So, das kostet alles Zeit und Geld. Und natürlich hilft das dann sehr. Und wenn man dann wiederum nach Regeln spielen muss, irgendwann ist das, glaube ich, ein permanenter Spagat. So.
Ich habe auch von einem Kollegen namens Equality, Producer, auch eine persönliche Nachricht dazu gekriegt, der quasi noch mit ein paar Fragen mehr gekommen ist und grundsätzliches Interesse an dem System hatte, aber ein bisschen wissen wollte, wie läuft denn das dann genau ab? Also haben die Künstler, die dann beide das benutzen und wenn der eine davon 100.000 Plays hat und der andere nur 1.000, ist das dann für ihn trotzdem wieder ein Nachteil, obwohl er theoretisch auch da im gleichen System drin steckt? Wie sieht das künftig mit Playlisten aus? Werden die dadurch eben vielleicht auch bevorzugt? Also kann man quasi Playlistenplätze kaufen so oder sie das beeinflussen? Alles so Fragen, die natürlich dann auf der anderen Sache wieder für einen Künstler, wenn du es schwierig hast, in den Markt zu kommen, ja schon Faktoren, die irgendwie offensichtlich offiziell von jemandem angeboten ein legaler Weg sein können, wenn auf der anderen Seite es ja offensichtlich das Problem gibt, dass es heute so viele Unternehmen gibt, offensichtlich schon, die in kurzer Zeit die anbieten, tausende Plays und dafür Geld nehmen. Also insofern scheint das ganze System in sich ziemlich, also so hat er zum Beispiel geschrieben, sehr, sehr, also was er angeboten bekommt, insofern scheint auch da es sehr viele Probleme zu geben. Ich meine, haben wir hier und da ja schon mal drüber gesprochen. Mal ehrlich, hast du so dieses Klick-System und auch die Manipulationsgefahr darin, hast du das irgendwie schon mal im eigenen Leib gespürt oder bist damit mal in Kontakt gekommen oder hast davon gehört oder ist es alles so ein großer Mythos, den man irgendwie nicht beschreiben kann? Was würdest du sagen? Ja, sorry.
Ja, ich glaube, es ist ja ein riesengroßes Thema, gerade auch im letzten Jahr geworden mit Kai und so weiter und so fort. Und also ja, YouTube-Klicks und so weiter sind manipulierbar. Das ist, weißt du, mit irgendwelchen Proxys. Und natürlich hat es eine Zeit lang zu enorm viel Cloud geführt, aber weil wir darüber gesprochen haben. Weißt du, also an sich sind diese Klicks ja erstmal nichts wert. Ne, weil du zahlst ja auch Geld dafür und kriegst dann zwar Geld irgendwie ausgeschüttet, aber das, was wirklich der Mehrwert eine Zeit lang davon war, ist, dass wir halt und jedes Magazin darüber geredet hat, ob die Musik gut oder schlecht war, jeder hat darüber geredet. Und bei manchen Songs habe ich dann auch so irgendwie, obwohl es gar nicht meine Musik war, 5-mal am Tag raufgeklickt, um zu gucken, wie viel mehr Klicks hat es jetzt und wie insane ist es. Und dadurch wurde es halt zu so einem Gesprächsthema, weil wir das alle thematisiert haben und weil wir alle auch in unseren Freundeskreisen darüber geredet haben und gesagt haben, oh, kann das sein oder kann es nicht sein? Und dass es eine Riesendebatte einfach geworden ist. Aber an sich, nur Klicks alleine, ohne dass daraus irgendwas entsteht, bringen ja nichts. Also das ist ein bisschen zu einfach gedacht. Das ist ein sehr, sehr, sehr facettenreiches Thema. Also nur, weil du dich in die YouTube-Trends reinkaufst. Letztens gab es so einen Skandal, wo irgendjemand so 400 oder 500.000 Kommentare unter seinem Video hatte. Guck mal, nur weil irgendwas super, super viel klickt, was dann passiert, ist, kommt eine gewisse Awareness. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass du diese Leute in deine Fanbase adaptieren kannst. Das bedeutet noch lange nicht, dass passive Hörer zu aktiven Hörern bei dir werden. Das bedeutet noch lange nicht, dass du mehr Tourtickets verkaufst. Das bedeutet noch lange nicht, dass du auf Festivals gebucht wird. Aber es wird natürlich zu einem großen Gesprächsthema und du kriegst viel Mund-zu-Mund-Propaganda dadurch und viel Cloud für eine kurze Zeit. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr schnellliebiges System. Man sieht auch sehr schnell, wie ein paar Künstler, die diese Strategie benutzt haben, auch ganz schnell wieder an Relevanz verlieren und die Zahlen auch wieder einbrechen. Und von daher glaube ich, auf lange Sicht ist und das Thema ist jetzt auch nicht mehr so hot, wie es irgendwie letztes Jahr war, wo nur noch darüber geredet wurde.
Ich hatte so das Gefühl, dass letztes Jahr so eine, in unserer Bubble, in unserer Industrie, so in der wir uns ja alle irgendwie bewegen, so eine gefühlte Erschütterung gab. So, oh, das ist ja alles manipulierbar, über was wir reden und über welche Zahlen wir sprechen und so weiter, was natürlich auch irgendwie naiver Gedanke ist, weil diese Welt vermutlich schon immer manipulierbar war und auch weiterhin sein wird. Aber das war.
Es wurden ja auch früher Alben und Boxen gekauft und sowas.
Genau.
Ich meine, theoretisch, wenn man so weit geht, dann ist Boxen verkaufen ja auch eine Form von Manipulation, weil du eine Box verkaufst und dadurch irgendwie einen Umsatz machst, wie wenn du 3 CDs verkauft hast und dadurch dann in die Charts kommst und so. Also Form der Manipulation gab es schon immer, aber ich bin halt der Meinung, dass ist ein sehr, sehr, ich finde, Hype ist ein sehr, sehr schnelllebiges Phänomen, wie wir das im Moment im Internet praktizieren. Und das ist noch nicht das goldene Ticket da rein. Ne? Also nur weil du es schaffst, ein Momentum zu erzeugen, dann musst du da trotzdem, wenn du diese große Bühne hast, auch krass abliefern, um das zu festigen. Und wenn nicht, dann ist halt Lachnummer.
Ich glaube auch, am Ende des Tages wird dieses Thema uns trotzdem noch länger beschäftigen und noch länger begleiten. So oder so wirst du aber auch an den Mechanismen, in denen wir gerade stecken, glaube ich, als Künstler vor allen Dingen nicht so viel ändern können. Du musst deinen Frieden mit Spotify finden und wahrscheinlich den besten Weg da rein oder raus. Und andersrum ist es auch so, glaube ich, dass sehr viele Leute, die Lust haben, sehr viel Geld in etwas zu stecken, zu investieren, du sie schwer davon abhalten kannst. Aber, Kevin,
ja.
Du hast noch einen alternativen Investitionsvorschlag in unserem Werbeblock,
richtig,
oder?
Richtig. Ich wollte nämlich gerade noch eingrätschen, bevor wir zu unserer These der diesen Woche kommen, der diesjährigen Woche, möchte ich auf etwas hinweisen. Und zwar, seid ihr solche, die jetzt schon im November schon Weihnachtsgeschenke haben?
mal so, ehrlicherweise. Aber ich bin auch mal ein Kandidat, der am 23. nochmal los muss.
Ich nämlich auch, aber vielleicht kann ich dem Abhilfe schaffen, denn Viva Con Agua, die wir ja wahrscheinlich alle kennen, gerade im deutschen Rap-Kosmos sehr aktiv, bieten quasi Spenden als Geschenk an. Bedeutet, du, Nico, oder auch du, Zero, könntet spenden, bekommt dafür eine sehr, sehr schöne Spendenurkunde von Viva Con Agua und könnt diese Spende euren Freunden schenken wiederum. Also ihr könnt von den verschiedensten Dingen, das geht los mit 10 Euro für ein Fußball, für das Football for Wash Programm von Viva Con Agua in Uganda, bis hin zu einem Brunnen für 12.000 Euro. Könnt ihr das alles spenden und könnt das dann eurem Liebsten in die Hände drücken und sagen, hier, bitteschön, habe ich für dich gemacht, du hast was Gutes getan quasi durch mich. Und darauf kann man, das ist relativ simpel, auf geschenke.vivaconagua.org kann man sich dann die jeweiligen Spendenaktionen und Möglichkeiten ansehen und was Gutes tun. Also einfach mal was Gemeinnütziges tun in einem Jahr, das glaube ich mehr denn je braucht momentan. 2020 ist ein sehr verrücktes Jahr, das merken wir nicht nur hier in Europa. Das kommt natürlich auch in Uganda zum Tragen, diese Pandemie. Und da sind Menschen, die auf Wasserprojekte und auf eine gute Infrastruktur angewiesen sind und deswegen vielleicht einfach mal was Gutes tun zu Weihnachten.
Ich fände ja die Möglichkeit immer so schön darin, dass es mit 10 Euro theoretisch schon möglich ist, eine Kleinigkeit zu machen, die nun wirklich niemandem wehtut. Insofern freue ich mich sehr, wenn wir sowas unterstützen können. Ja, also ich finde es auf jeden Fall eine schöne Sache. Und wenn ihr da draußen Lust habt, eure Weihnachtsgeschenke mal in dieser Form zu machen, ich bin mir ziemlich sicher, ihr könnt es auch noch am 23.12. erledigen.
Da bin ich mir auch sehr sicher.
Ja, mal gucken. Insgesamt ist ja, und das muss ich an der Stelle sagen, so Viva Con Agua eh ein Verein, bei dem ich jedes Mal sofort ja sage, wenn die irgendwie Unterstützung brauchen, weil ich die wegen so vielen Dingen mag, unter anderem auch ihrer Weltanschauung, wo das... pass auf, Kevin, Überleitung, sein Vater. Das Männerbild nicht das ist, was klassisch in dieser Gesellschaft vorherrscht. Womit wir jetzt, Überleitung, zur These der Woche kommen.
Ich stell mal eine These auf.
Meine These ist, jeder Verse eine These, als wäre ich Martin Luther.
Meine These, Rap ist gut für Seele und Körper.
Denn wir haben mit Zero einen Gast, der, man kann schon sagen, auch in seiner Promo auch genau das zu einem Thema gemacht hat. Und deswegen haben wir uns in der Redaktion überlegt, wir formulieren mal eine These dazu. Herr Backspin, Kevin, übernehmen Sie.
Ja, die These von dieser Woche lautet, das Männerbild im Hip-Hop ist veraltet und rückwärtsgewandt. Und das ziehen wir so ein bisschen aus einem Zitat von dir, Zero. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber du hast darüber gesprochen, dass es im Rap so ein bestimmtes Männerbild gibt vom Macher, der Macho, der Typ, der nach Großen strebt. Vielleicht kannst du ja nochmal ein bisschen ausholen, was du damit meintest.
Ich glaube, das war im Kontext von dem Song Untergehen und auch so ein bisschen bezogen auf eine musikalische Entwicklung, die ich gemacht habe. Und mir ist aufgefallen, dass... Ja, wie ihr das gerade gesagt habt, es gibt so, ja, den Macher, den Baller und so weiter, und es gibt sehr wenig Platz auch für irgendwie ein bisschen realistischeres Männerbild, auch für es gibt sehr wenig Platz für eine wirkliche Reflexion und so weiter und so fort. Und nicht nur Männer, Menschenbild. Es ist ein sehr, sehr überkarikiertes Gewinnerbild, was praktiziert wird, rein in die Masse.
Ist ja aber schon so, dass das männliche Geschlecht da dann immer auch ein bisschen gleich in den Vordergrund geht, weil Gefühle und Emotionen und Verlieren und Nachdenken quasi nicht zu den Attributen gehören, die man ihnen zuordnet. Wie würdest du dich selbst einordnen als Typ, Zero?
In Bezug auf ein klassisches Männerbild? Oder?
Genau, auf dich, auf deine dich und deine Person in dieser Gesellschaft.
Ich bin ein Alien. Also fällt mich jetzt super schwer, das in einem Satz zu fassen, weil es mir irgendwie tatsächlich ein bisschen schwer fällt, mich da so genau zu kategorisieren und einzuordnen, weil ich irgendwie nicht jetzt so einem, also zumindest glaube, jetzt nicht so ein sofort begreifbares Stereotyp nachzuahmen. Mhm. Weiß ich nicht. Deshalb suche ich, glaube ich, so ein bisschen danach.
Das war ja auch schwierig einfach. Also ich könnte das jetzt auch nicht mich so einordnen.
Ja. So, ne? Also, das ist langweilig, ne? Ja, genau.
Ich will es halt nicht, aber ich habe das Gefühl, dass du es gerade im Rap sein musst. Weißt du, also beziehungsweise du musst es auch nicht sein, aber dass viele Leute im Rap das einfach wollen.
Weißt du, was mir da aufgefallen ist, als ich jetzt natürlich auch im Rahmen dieser Sendung, aber auch generell mich mit deinem Schaffen beschäftigt habe, dass man sieht, dass sowohl der in Anführungsstrichen Erfolg, also Reichweiten, Klickzahlen im Verhältnis zu dem Song, den du machst, mit dem Inhalt und der Person dahinter noch so wenig eine Stringenz haben, sondern immer ein Auf und Ab und ein Durcheinander, dass es, glaube ich, allen da draußen immer noch so an der Schublade fehlt, die man aufmachen kann, wo man nicht reintun kann, um sie zuzumachen, damit man weiß, welches Bild hast du. Und darum die Frage von mir, weil wenn du nämlich selber für dich selber das gar nicht möchtest, ist das ja auch in meinen Augen oft immer der Schlüssel dafür oder die Konsequenz daraus, dass man damit leben muss, dass die Leute einen nicht als den einen wahrnehmen und man als Künstler dann auch gleich noch ein bisschen schwereren Weg hat, um sich auszudrücken und zu platzieren, zu präsentieren. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich glaube, die Schublade, in die ich irgendwann gesteckt werde, wird meine Schublade sein. Und das, ich glaube auch, dass das möglich ist, und ich habe jetzt natürlich nicht so eine geerbte Fanbase, so, weißt du, wie ich meine? Ich habe jetzt nicht so diese drei Key-Themen, wo man ganz genau weiß, okay, gut, der macht jetzt Street-Rap und dann kommt so und so und so und Schema F, sondern ich mache halt meine Musik mit meinen Themen, mit meinem Soundbild, sogar mit meiner Sprache und mit meinem Aussehen. Und natürlich ist das was sich langsamer entwickelt, weil das den Leuten auch so ein bisschen abverlangt, sich mit einem zu beschäftigen, was du vom Mainstream eigentlich gar nicht verlangen kannst, dich mit deiner Person zu beschäftigen. Aber das ist halt auch gar nicht das, was ich möchte. So, weißt du, ich habe halt irgendwie auch noch ich finde halt irgendwie Kreativität und so ein bisschen, ich will jetzt nicht übertreiben, aber Pioniersarbeit finde ich auch wichtig, und neue Wege zu gehen und sich was Neues auszudenken, ist halt was, was wirklich, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und langsam, ich glaube, langsam verstehen die Leute schon so ein bisschen den Zero-Kosmos, und ich fühle mich da langsam immer mehr verstanden und sehe auch, wie das Ganze wächst und sich entwickelt, was, ja, was sich einfach gut anfühlt, jetzt auch gerade im, im Regenalbum.
Das sehe ich aber auch tatsächlich so, wie sich bei dir alles so mit der Zeit entwickelt, weil der Name, der ist mir schon tatsächlich seit, ich glaube, beinahe 4 Jahren recht geläufig. Also immer mal wieder, natürlich, das hinten raus kam die, war die Dichte, in der ich den Namen gehört habe, kam, war immer größer so, und immer häufiger. Aber ich weiß noch, so 2016 wurde mir mal eines Nachts in Hamburg vor so einer Bar erzählt, so, ja, ja, ich habe jetzt von so einem Typen gehört, Zero, der, der hat noch nichts draußen und so weiter, aber der ist so ein bisschen, und jetzt pass auf, das wirst du nicht gut finden, wie Shindy in cool.
Ey, Riesenkompliment. Shindy ist verdammt gut und verdammt cool. Und dann nochmal wie Shindy in cool.
Das ist aber ein sehr interessanter Vergleich, denn da, da denke ich mal ein bisschen drüber nach. Das finde ich ganz gut. Ich würde mich auch interessieren, von wem das gekommen ist. So oder so, und das ist aber der, vielleicht der entscheidende Punkt, was auch dann zu deiner Karriere und unserer These dann so ein kleines bisschen passt, ist ja, dass das bisher klassisch gearbeitete Männerbild in der Hip-Hop-Szene offensichtlich so ein bisschen überholt ist. Und ich würde klar formulieren wollen, in der so klar über die Bahn sichtbaren Rap Szene, weil es im Hip-Hop selber in verschiedenen anderen Kategorien, ich glaube im Graffiti und im Breakdance, ist, also vielleicht Graffiti noch ein bisschen weniger, aber es ist auf jeden Fall schon, dass es da gar keine Diskussion darüber gibt. Im Breakdance fällt mir das jedes Jahr auf, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin. Da gibt es auch nicht dieses klassische Männerbild, sondern da geht es wirklich um dieses ganz klischeehafte Hip-Hop-Ding, von wegen, du bist cool oder nicht cool. Aber Rap und gerade Mainstream-Rap, wie er in den letzten Jahren dann auch Erfolg hatte, hat natürlich ein klares Bild gebaut. Muss man das einbrechen, Jungs? Was sagt ihr?
Ich glaube schon, denn als Zero, als du gerade von Pioniersarbeit gesprochen hast, habe ich sofort instinktiv an Casper, so 2012 oder sowas gedacht, der ja auch verschiedene Facetten hatte. So, zum einen hat er auf seinen Songs und damaligen Mixtapes so große Einblicke so in sein Beziehungs-, aber auch Familienleben irgendwie gegeben. Dann gab es andere Songs, auf denen er einfach geflext hat und so erzählt hat, dass er der Pimp ist, der durch die Straßen rollt, und war für viele absolut nicht greifbar dadurch, ne? Und hatte dann noch diese für viele Kollegen in der Rap-Szene die vermeintlich zu engen Hosen an, und musste sich da ja auch jahrelang für, ja, nicht rechtfertigen, aber schon auf eine Art verteidigen, so, ne? Also wenn es dann so darum ging, auf Tracks zu battlen und so weiter, und er wurde ja auch von rechts und links dann immer mal wieder drauf angesprochen, und er musste sich einfach für einen Kleidungsstil verteidigen, so, während ich, und man kennt ja auch so immer mal wieder so deutsche Rap-Zeilen, so, wo es darum geht, irgendwie, ihr trägt Kleider und das ist eine Punchline, und ich bin so, wow, okay, so in den Staaten guckt man sich Young Fuck an und er ist da einfach so der Überking. So, und generell kann ich mir Karrieren wie von Frank Ocean und Tyler the Creator hier einfach hierzulande nicht vorstellen. Das geht einfach noch nicht in unserer Szene.
Ja, zumindest noch nicht, ne?
Ja, genau. Und ich hoffe, dass das möglich ist irgendwann.
Ja, aber ich finde das gerade in Amerika auch sehr interessant und auch erfrischend zu sehen, dass da eine Wave entsteht, die so ein bisschen aus diesem, ey, ich hab gar nichts gegen Punchline-Rap und Macker gehabt. Ich bin auch, viele sagen auch, ich bin total arrogant und ich bin auch ein Proll aus Berlin-Schöneberg. Aber ich finde halt interessant, dass jetzt langsam sowas entsteht, wo Leute über ihre wirklich empfundenen Gefühle sprechen. Sowohl im Positiven, aber auch die negativen Seiten thematisieren. Und ich glaube, es gibt ganz vielen Leuten eine Heimat, weil keinem kann es immer nur gut gehen und keiner kann immer nur und so weiter und so fort. Und ich finde, da kann man total anknüpfen und relaten. Und ich finde, ja, ich habe auch irgendwie die Nase voll, jeden Song immer nur jemanden zu hören, der gewinnt, so, weißt du, ja, okay, so, aber es ist halt Quatsch und ich finde es halt so irgendwie, was Juice WRLD, was XXXTentacion gemacht hat, was Lil Peep gemacht hat, was ganz viele da drüben, Drake ist zum Beispiel auch so jemand, der dir einfach mal diese Melancholiekeule gibt, so, ich mag das und ich würde mir mehr davon wünschen, weil es einfach so facettenreicher und näher am Menschen ist.
Und der musste sich ja auch immer wieder anhören, hier, der heult doch nur seinen Ex-Freundin hinterher, ja, aber dann lass ihn doch, ist doch okay.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, so dieses Gefühle zeigen und auch in der Lage sein, mal vielleicht sich selber eine Schwäche einzugestehen, also mit anderen Worten auch mal einen Schritt zurückzugehen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du auch menschlichen Schritt nach vorne gehen möchtest. Jetzt ist so ein bisschen, um nochmal einen Bogen zu dir zu spannen, deinem Album da, was man bisher gehört hat, ja schon auch sehr viel Emotion und Melancholie in jeder dieser Singles, die du da bisher veröffentlicht hast. Ich glaube, es sind mittlerweile 7 oder 8 an der Zahl, das, die längste Promophase deines Lebens und oder ja, ne?
Ja, von der Zeit her gar nicht mal so lange, aber sehr intensiv, ja. Wir haben ja viel gearbeitet.
Und welches Männerbild hat man von dir, wenn man das Album durchgehört hat? Was würdest du sagen?
Ein nahbares. Ein nahbares und ehrliches. Und auch ein bisschen verlorenes, glaube ich.
Es klingt aber auf jeden Fall nach sehr interessant und nach sehr viel nach dem, was ich glaube, auch dieser Szene sehr gut tut. Genau wie du und deine Musik in meinen Augen dem Ganzen gerade sehr gut tun würden, wenn da ein bisschen mehr Leute darauf achten. Insofern freue ich mich immer wieder, wenn ich mal sehe, dass ein paar Songs mal ein bisschen durchstoßen und bin dann mal genauso, und das ist das Lustige, wie im Prinzip auch die meisten Kommentare, die dann immer unter den Videos sind, immer so ein bisschen fassungslos, dass die Welt noch nicht ganz verstanden hat, was du da eigentlich machst. Aber vielleicht sorgt das Album in seiner Ganze dann dazu, dass noch ein paar mehr Leute dazu hören werden. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal viel Erfolg, aber du bist ja noch ein bisschen länger hier. Ich will nur die These damit einmal abschließen: Das Männerbild im Hip-Hop ist veraltet und rückwärtsgewandt. Ich habe sie eigentlich.
Vor allem ist es toxisch. Es bringt doch keinem von uns was.
Ja, genau. Ja, genau.
Weißt du, okay, gut, guck mal, zum Beispiel so dieses Männerbild von diesem rein in die Masse und Kollege und du bist Boss und so, das waren gute Messages. Aber nicht nur so, weißt du, wie ich meine? Es muss einfach diverser werden. Es geht einfach darum, dass die Leute viel mehr zu sich als sich trauen, zu sich als Individuum zu stehen. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, so schwer für die ganzen Kids, da hochzugucken und diesem Bild nachzueifern. Du kannst nicht, du schaffst das nicht immer nur. Weißt du, Leute, guck mal, was für einen Anstieg an Depressionen wir haben, weil Leute versuchen, sich in irgendein komisches Männer- und Frauenbild, was nicht nur aus dem Rap kommt, sondern was von der Werbeindustrie kommt. Wir versuchen, diesem Übermenschentum nachzueifern. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Manchmal will ich untergehen, Bruder, so, weißt du, und so. Und wenn ich das will, dann mache ich einen Song darüber. So, und dann ist es, glaube ich, hat es einen ganz, ganz großen Wert für viele Leute. Auch wie, auch was ich so für Nachrichten von Menschen bekomme, wie die sich da drin, wie viel Kraft ihnen das gibt, ne? So melancholische Songs, die auch mal ein bisschen Schwäche zeigen, was da für eine Kraft entsteht. Boah, ist mehr als wenn ich einen Banger schreibe, sage ich dir.
Vor allen Dingen, da werden wir auch gleich noch, glaube ich, bei den Releases dieser Woche dazu kommen. Da habe ich nämlich auch einen Song, der in diese Kerbe schlägt. Aber was ich gerade auch noch sagen wollte, wie du es auch sagst, das muss man ja eigentlich normalisieren, dass man darüber sprechen kann. Denn ich weiß nicht, ich hatte in meiner recht kurzen Karriere schon einige Interviews und Nico, du wirst unzählige Interviews gehabt haben, wo es dann an irgendeinem Punkt in dem Gespräch auf einmal richtig interessant wurde, weil man über genau solche Dinge gesprochen hat. Und dann kam da so einen Tag später so die Nachricht, ah Bruder, diese Stelle bei Minute 35, können wir die irgendwie rauslassen? Das ist mir ein bisschen zu heikel. Und ich glaube, wenn wir mehr solche Gespräche hätten, so die man sich angucken kann und man merkt, das ist ganz normal, dass andere Menschen auch Sorgen haben, dann wären wir da schon ein Stück weiter, vor allem in dieser Szene.
Lass uns mal die These für die Leute da draußen so ein bisschen aufarbeiten. Sie heißt, das Männerbild im Hip-Hop ist veraltet und rückwärtsgewandt. Seht ihr das genauso? Findet ihr auch, dass die Klischees und die Bilder, die vielleicht in der Vergangenheit dort gebaut wurden, nicht mehr zeitgemäß sind? Wie steht ihr dem selber dazu? Würdet ihr euch wünschen, dass es vielleicht auch mal mehr Emotionen und mehr einen Schritt zurückgehen und vielleicht auch sich Fehler eingestehen der ganzen Szene gut tun würde? Dann schreibt es uns auf allen Kanälen und lasst uns wissen, was ihr denkt. Ich glaube, im Zweifel dein Album dazu zu hören, das dann jetzt auch kommt, dauert noch ein bisschen. Stimmt, das schaffen sie nicht, aber du hast ja 18. Also wie viele Songs sind auf dem Album?
14.
Okay, das heißt, ein bisschen über die Hälfte könnt ihr euch noch, ich weiß nicht, ob sie alle drauf sind, aber auf jeden Fall gibt es eine Menge Songs, die ihr euch schon mal anhören könnt als Soundtrack vielleicht dazu. Vielleicht hilft das auch beim Gedankenfinden. Das aber soweit zur These der Woche. Jetzt geht's zu den News.
Du liest die News, du willst mehr von mir wissen.
Meine Fresse in die News.
Ich bin nicht in die News, in die Presse.
Wo sind die Newspapers?
Und ich würde sagen, ich fange mal an und zwar mit etwas, weil ich habe zwar eine News ausgewählt, ich muss ehrlich gestehen, ich habe diese Woche mich sowohl bei News als auch Releases sehr schwer getan, aber ich habe sie ausgewählt, weil ich es schon interessant finde, aber auch ehrlicherweise viel mehr wissen will, was ihr dazu sagt. Und zwar ist Dreh den Swag auf von Moneyboy, 10 Jahre alt geworden.
Boah.
Erste Reaktion bitte.
Das ist verdammt viel Zeit.
Ja,
Und lustigerweise, so ein Gedanken, den ich immer bei Moneyboy habe, ist, was wir früher krass verlacht haben als Szene. Also früher hast du dir so ein, ist jetzt kein Diss, ich glaube, das wollte er auch so. Früher hast du dir einen Moneyboy-Song angehört und dachtest dir so, what the fuck soll das sein? Und wenn du dir jetzt einen Moneyboy-Song anhörst, dann ist einfach Status Quo. Also einfach so, könnte auch von jemand anders kommen und könnte auch, also ganz normaler Song, guter Song teilweise sogar.
Mhm. Das ist so, also. Und sich nie krass verstellt auch dafür dann.
Ja, die Frage ist ja, ob er sich generell die ganze Zeit krass verstellt hat. Das ist ja mein Kampf, den ich bis heute mit ihm habe und immer nie ganz verstehe, wie man allen Ernstes so lange auf so einem Film bleiben kann, mit welcher Konsequenz der damals durchgezogen wurde, wie diese Ästhetik, aber auch die ganze Idee dahinter, ja, wie du schon gesagt hast, erst durch den Kakao gezogen wurde und dann, nachdem man gemerkt hat, das hört einfach nicht auf und auf einmal klingen immer mehr Leute auch danach, dass es dann diese Respektbekundung gegeben hat. Aber habt ihr irgendwie Moneyboy-Songs in eurer Playlist oder ist es mehr ein Phänomen an sich, das fasziniert?
Also ich fand den ganzen Entertainment-Aspekt daran schon immer ein bisschen interessanter als die Musik.
Ich auch. Also ich konnte mich immer mal wieder so tagelang mit Freunden über bestimmte Zeilen oder so auch kaputt lachen, so fand aber auch diesen ganzen Zirkus drumherum irgendwie immer sehr entertained. Hat mich dann auch einige Jahre lang komplett verloren. So, ne? Also auch jetzt bekomme ich da ehrlich gesagt nicht mehr so viel mit, außer wenn da mal ein Song dabei ist, der irgendwie dann doch ein bisschen erfolgreicher wird oder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und oder seine Sachen auf YouTube. Er hat ja so ein Kochformat zum Beispiel. Das gucke ich mir gelegentlich an und fühle mich davon dann auch unterhalten. Ja, so ist er mir hängen geblieben. Aber er hat ja auch krasse Karrieren irgendwie so ermöglicht, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also Rapper wie El Guni oder auch Haiti wären ohne ihn hierzulande wahrscheinlich nicht in dieser Form möglich.
Ja, genau. Da bleibt dann auch immer so ein bisschen die Frage, wie sehr kapieren die Leute heute, was er vor 10 Jahren schon gefühlt hat? Verstehen sie es überhaupt und versteht es dann die breite Masse oder ist das noch ein Weg, der nochmal 10 Jahre länger dauert oder funktioniert das einfach nicht hier? Das sind viele Fragen, die ich mir gestellt habe, inklusive dieser Mythos, diese Legende, ob es nicht doch irgendwann nochmal so ist, dass er irgendwann sagt, ja, Kuckuck, war alles nur ein Witz. In Wirklichkeit war das doch meine Doktorarbeit und ich beende das hiermit.
Den Moment werden wir niemals bekommen.
Ja, glaube ich auch nicht.
Ich habe mal in irgendeinem Buch von einem Marketing-Guru irgendwie gelesen, that people have to constantly think about, is it true or just a joke? Und das ist irgendwie so, das ist auf jeden Fall so Dynamit fürs Internet.
Definitiv. Man muss ja auch mal sagen, ich denke, er wird nicht unwesentlich dazu beigetragen haben, dass Swag offensichtlich 2011 zum Jugendwort des Jahres gewählt wurde, was ich richtig unangenehm finde. Aber eine andere Ebene, der Song selber, Dreh den Swag auf, ist ja nichts weiter als eine 1:1 Kopie vom Soulja Boy Song Turn My Swag On.
Ja, ist heutzutage auch gang und
gäbe. Ja, genau. Aber macht es denn damals, ist das einfach Pionierarbeit in Kopieren oder war es dadurch damals schon kacke?
Hat nicht 50 Cent sogar das Ding gepostet? Ist nicht deshalb?
Ja, genau.
Gott. Echt?
Ja. Hat sich auch drüber lustig gemacht, weil alle anderen gesagt haben, Gott ist ja schlecht. Und was macht er da? Warum zur Hölle? Wie Zero vorhin schon gesagt hat, was zur Hölle macht der da?
Aber der Song hat geballert, ey. Wenn ich mir jetzt überlege, da war ich noch in der Schule, ich steige aus dem Berg, gucke kurz in den Spiegel, say what up. Ey, genau. Ey, er hat doch, egal wie und egal warum, er hat uns doch allen was Cooles damit mitgegeben. Wir haben doch alle sehr viel gelacht und das ist doch was sehr, sehr Positives und dafür Shoutout MBZ.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch am Ende der Frieden, den ich auch selber mit mir damit geschlossen habe, weil ich schon hier und da fassungslos war, was ich da gesehen habe, fassungslos, was er performt hat. Ich kann mich auch an einen Splash-Auftritt vor ein paar Jahren erinnern, wo ja wirklich einfach mal komplett, das habe ich zweimal in meiner Karriere so gehabt, vielleicht auch, aber so, mir fallen so zwei Momente ein. Das war einmal ein Kollege vor 15 Jahren, als der auf der Splash-Bühne stand und das Mikrofon nicht gerade halten konnte, und das war dann Moneyboy, der vor auch fast dem ganzen Splash auf so einem irgendeinem Turm da stand und seine Performance hatte und den Sound nicht richtig machen konnte, weil er genauso Kanye West-mäßig mit Plug and Play und an und aus und übersteuerten Mikrofon und zwei billigen Tänzerinnen im Hintergrund da also eine absurde Show geliefert hat, dass ich auch da bis heute nicht weiß, wie viel ist da hier Brain und wie viel ist so.
Und wer stand unten unter diesem Turm im Sand und Freunden eingequetscht und vollkommen alkoholisiert? Ich.
Achso, du warst ganz unten sogar?
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall hat es 10 Jahre und ich Geburtstag und ich glaube, es ist am Ende, alles andere haben wir schon dazu eigentlich schon erwähnt, aber nichtsdestotrotz ein Stück Deutschrap-Geschichte und deshalb wollte ich das hier mal mit erwähnen. Und ob ihr nun Team Moneyboy seid oder nicht da draußen, das könnt ihr für euch ja noch selber entscheiden. Schreibt es uns auch gerne, weil wir hier uns ja einig sind, wir drei, wir haben glaube ich viel mehr Faszination vor dem Gesamtwerk, als dass wir Songs feiern. Obwohl ich sagen muss, es gibt doch diesen einen mit Yes or No, ne?
Ja, das ist gut.
Ja, von wem ist nochmal das Original?
Oh. Cordy.
Ja, genau. Und da finde ich nämlich seine Version besser als das Original. obwohl es auch eine Allzeitskopie ist. Insofern schöne Grüße an Moneyboy und herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren, dreh den Zweig auf. Jetzt fällt mir keine Überleitung ein, Kevin, weil bei dir.
Dafür gibt es auch keine Überleitung.
Ist richtig die Kacke am Dampfen bei dir.
Genau, da ist richtig die Kacke am Dampfen und deswegen auch Trigger mich um den Rapper Octavian, der seine Freundin geschlagen und misshandelt haben soll. Das ist am Wochenende oder kurz vor dem Wochenende bekannt geworden, beziehungsweise sind die Anschuldigungen bekannt geworden. Seine Ex-Freundin, ebenfalls Künstlerin, mit dem Künstlernamen Emo Baby, hat nämlich Videos und Fotos davon, von blauen Flecken, von Videos, wie er selber sie scheinbar bedroht, gepostet. Diese Videos sind auch mehrmals verschwunden. Anscheinend hat auch, so wird gemutmaßt und wurde auch in der Vergangenheit häufiger behauptet, Octavian Zugriff auf ihren Instagram-Account gehabt und hat so ein bisschen überprüft, mit wem sie schreibt, was sie veröffentlicht. So berichtet das The Guardian. Und er soll seine Freundin, Ex-Freundin unter anderem, nachdem sie ihm von ihrer Schwangerschaft erzählt habe, zu einer Abtreibung zwingen wollen und ihr in den Bauch getreten haben und sie mit einem Hammer bedroht haben. Also wirklich sehr, sehr, sehr brutal alles. Octavian solle diese Handlung später mit Bad Karma gerechtfertigt haben und ihr soll auch laut Guardian eine Verschwiegenheitsklausel zur Unterschrift vorgesetzt worden sein, die, und sie hätte Geld bekommen, 20.000 Pfund, wenn sie das unterschrieben hätte. Und das Ganze hat jetzt auch Konsequenzen gehabt. Es ist natürlich noch nicht abgeschlossen, was genau passiert ist. Das Video und Beweismaterial ist schon allerdings sehr, sehr heavy. Man sieht ihn unter anderem, wie er sie bedroht, dass er sie nicht aus dem Haus lassen werde und also er hat gesagt, ich zitiere mal, I will beat the shit out of you because you won't get out of my house. Hat auch hier und da in Podcasts und Interviews immer mal wieder Andeutungen gemacht, dass er sehr schlechte Seiten an sich habe und auch Abuse damit zu tun habe. Und das Label, eigentlich hätte Octavians Debütalbum jetzt am Freitag erscheinen sollen, hat ihn gedroppt, hat gesagt, wir möchten damit nicht zusammenarbeiten. Hat auch größere, prominente Menschen dazu bewogen, sich zu ihm zu äußern. Dua Lipa zum Beispiel hat einen Kontakt gepostet für Hilfe für häusliche Gewalt und hat Fuck Octavian dazu geschrieben, also auch eine ganz klare Message. Sie selber ist ja Britin, also hat auch bei sich zu Hause in UK auf jeden Fall große Aufmerksamkeit dafür geleistet. Und krasse Nummer. So. Hat mich auch stark getroffen. Ich hatte die letzten Wochen Ohrwurm von ihm. Werde ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr spielen im Moment.
Ja, schwieriges Thema. Und ehrlicherweise ist hier dann ja auch die Beweislage so erdrückend, dass es auch keinerlei Diskussion gibt und jede Konsequenz, die daraus getragen wurde, nur logisch. Ehrlicherweise, so viel mehr fällt mir dazu auch gar nicht ein. Es ist natürlich als Künstler, glaube ich, aber auch, also mal ehrlich, liegt das an irgendwelchen Parametern oder ist das einfach nur ein persönliches strukturelles Problem oder an zu schnell, zu erfolgreich, zu viel Druck, zu viel Drogen, zu viel was auch immer?
Dass
sowas passiert.
Dass sowas vermehrt, ich glaube, es hat so ein bisschen was vielleicht mit Gottkomplex zu tun. Vielleicht verlieren die Leute so ein bisschen die Realitätsbezug und vielleicht ist es so eine Attitude von egal, was ich tue, ich komme damit durch, ich darf das, viel Geld, viel Drogen, sehr schnell, jeder himmelt dich an, so ein Bodenbezug, glaube ich manchmal. Mhm. Also ich glaube manchmal, dass sowas bei Künstlern schnell passieren kann, vor allem irgendwie nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern auch bei den Amis oder bei den Briten, wo das Ganze ja nochmal größer ist und nochmal schneller und nochmal wilder. Also, aber es ist egal, woran es liegt, es kann keine Rechtfertigung sein, einfach widerlich. Als ich das gehört habe, einfach Abgründe. Widerlich.
Ja, ist ja auch so.
Nichts mehr
so,
zu sagen dazu.
Es ist ja im Endeffekt auch so ein Spiegelbild der Gesellschaft, wie wir immer wieder sagen. So, ne? Und das solche Probleme. Octavian selbst soll auch laut Aussagen seiner Ex-Freundin stark kokainabhängig gewesen sein. Und es hätte genug Leute im Umfeld gegeben, die davon wussten, aber nichts sagen wollten, weil sie natürlich irgendwie Privilegien haben und ihr Verhältnis zu ihm als Künstler nicht irgendwie in Bedrängnis bringen wollten, weil der ganze Lifestyle um ihn herum natürlich auch irgendwas Erstrebenswertes darstellt. Und dadurch sei es nie öffentlich geworden. Aber es gab schon scheinbar Anfang des Jahres so Gerüchte, die aufkamen. Und seine PR-Agentur und sein US-Presseteam haben sich ebenfalls von ihm abgewandt. Und das ist, glaube ich, aber ein Fortschritt, dass man jetzt sieht, okay, es gibt direkt Konsequenzen für ihn.
Ja, das finde ich halt so, das Umfeld, das nicht direkt eingreift und vielleicht noch ein bisschen die eigenen Besitzstände wahren will. Das ist in der Vergangenheit und das siehst du ja gerade auch bei den ganz großen Dingern wie Harvey Epstein und so, dass da, wenn es da um Missbrauchsvorwürfe geht, dass da Systeme dahinter stecken, dass man sich gegenseitig in Abhängigkeiten bringt und deshalb nicht in der Lage ist oder bereit ist, den entscheidenden Schritt zu gehen. Hier wird da konsequent gegangen an der Stelle. Das finde ich insgesamt sehr wichtig. So, damit vielleicht auch damit einfach vor allem viel Licht auf sowas gesetzt wird und dann dadurch vielleicht in der Zukunft auch noch früher eingreift, weil ich habe keine Ahnung, wie diese Beziehung ausgesehen hat und ob die Ex-Freunde nicht auch früher schon hätte Reißleine ziehen sollen und können, auch für sich selber und andersrum dann vielleicht auf anderen Seite irgendwo Leute dadurch ein Signal für sich bekommen. Also verstehe mir die falsch, ne? Ich 0,0, das ist die 100% bei ihr. Ich denke mir nur dann einmal so schnell wie möglich erkennen, nee, das ist hier auf jeden Fall das falsche Spielfeld für mich und hier muss irgendwie schnell Hilfe geholt werden oder so. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei sowas.
Ja, da sind wir aber auch wieder bei Abhängigkeitsverhältnissen. Also das erkennt man ja in dem Moment vielleicht nicht sofort für sich.
Ja, emotionale Abhängigkeit ist halt auch immer noch das Heftigste. Aber da sind wir auch ehrlich gesagt wieder bei dir, Sero, was du vorhin gesagt hast, dass man auch als Typ in der Stelle vielleicht auch einfach mal sich selber hinterfragt und überlegt, ob das alles richtig ist, was man hier macht, bevor es soweit kommt.
Ja, wie gesagt, es waren einfach Abgründe. Ich habe die Videos gesehen und so und hab den angesehen, einfach so ein richtiger Dämon. Mhm. Einfach so wirklich so voll entmenschlicht, voll so ein Schattenwesen, so ganz, ganz gruselig, ey. Und hab dann auch so da gesessen und dachte so, also das denke ich aber bei vielen Leuten, die so wirklich, also ich habe das Gefühl, bei vielen Leuten führt so dieser kranke Ruhm und diese kranken Hypes dazu, dass sie so zu so einem ganz komischen Wesen werden. Und dann frage ich mich immer, wofür das alles? Warum verwandelst du dich zu sowas, wenn du jede Möglichkeit auf der Welt hast und dir jede Tür offen stehst, warum führt das dazu, dass du zu so einem Wesen wirst? Ganz komisch. Vielleicht soll das nicht so sein. Vielleicht ist es nicht gut für einen einzelnen Menschen. Vielleicht ist es zu viel.
Ja, am Ende des Tages gehört ja zu erfolgreich sein auch finde ich, um es langfristig zu haben, auf jeden Fall auch eine gewisse Empathie und eine Menschenkenntnis und ein Gefühl dafür. Und wenn du genau, was ich vorhin gesagt habe, zu viele Leute vielleicht dabei sind, noch zu viel Lob und zu viel von allen Seiten kommt, dass du eh unantastbar bist, dann ist das das falsche Signal. Und auch da müssen sich bestimmt, also ich meine, ihr wisst selber, wie das ist und wie oft es diese Situationen gibt, in denen du in Räumen sitzt, wo eine Person da ist und 10 Leute ihr nur erzählen, wie cool sie ist. Das ist nicht gesund für einen Charakter.
Ja.
Schwieriges Thema, aber umso leichter wird es gleich, glaube ich, bei meinem Release der Woche.
Voller Tatendrang und plane das Release.
Warte das Release,
ja. Bro, ich hab kurz das Release geplant.
Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
Denn ich bin sagen wir so, fangen wir mal andersrum an, Leute. Song der Woche ist natürlich, ne, sehr gut, deine Single, die du rausgebracht hast. Aber es wäre jetzt ein bisschen platt gewesen, wenn wir das hier mit reingenommen hätten, nur da noch drüber zu reden. und dann gibt es aber danach, kommt erstmal lange Zeit gar nichts. Und dann gab es aber danach eine Nummer, die Döll gemacht hat. Du würdest nämlich schon mal voraus, Kevin, was du ausgesucht hast. Und das ist damit dann auch definitiv ein Song, den ich, glaube ich, auch als Song der Woche genommen hatte. Da war Kevin aber schlimmer. Du musst dir das so vorstellen, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, dann fragt die Redaktion, was ist euer Song der Woche, was ist eure News der Woche? Und da geht es manchmal auch nur um Minuten, um schneller zu sein, um auszuwählen, was man nimmt. Und jetzt danach, wenn du es nicht schaffst, dann wird es schwieriger. Und so habe ich mich halt mit der Think Back to the Strider Playlist länger beschäftigt, rauf und runter, und habe noch irgendwas gesucht, womit ich vielleicht auch ein bisschen noch Geschichte verbinden kann. Und bin auf 2 Chainz getroffen. Der hat einen Song gemacht, featuring Ty Dolla $ign und Lil Duval. Habt ihr den gehört? Can't Go For That?
Nein, aber ich habe diesen
Song noch nicht gehört.
Das ist insofern eine Schande, als dass ich euch jetzt immer das Video auch nochmal hier kurz reinschicke, dass ihr es nachher wieder unbedingt nochmal weiter gucken sollt, weil es in sich eine sehr, sehr geile Sache ist, die ich so vielleicht auch gar nicht erwartet hätte. Es ist ein Song, der auf einem Original, also im Prinzip ist es auch da wieder ein Hommage, ein Sample von einem 80er-Jahre-Hit, den ihr alle kennt, wenn ihr ihn hört. Die Melodie, wenn ihr ihn hört. Ich meine, im Zweifel wäre es vielleicht ganz clever, es mal kurz sogar anzuspielen. Und das Ding heißt I Can't Go For That von dem Pop-Duo Daryl Hall and John Oates. Und ich glaube, jeder, der im Hip-Hop irgendwie so 80er-Jahre-Sounds irgendwo schon mal gehört hat bei irgendwelchen Songs, der kennt auch diese Nummer. Diesen Vibe hat er voll, also im Prinzip hat er den Song, die Hook und das Arrangement voll übernommen und hat es mit 2020 Lyrics noch versehen und dazu ein Video gedreht, in dem ebenso die 80er Jahre voll zelebriert werden mit allen, mit den Outfits und allem drum und dran. Und lustigerweise aber, und das sind ja 3 Protagonisten, ich glaube, ich habe versucht ein bisschen hinzugucken, ich bin der Meinung, sie spielen, es sind halt 6 Leute in einer Band und sie sind aber zu dritt und ich habe das Gefühl, sie spielen alle, aber alle Personen. Ich hab auf die Schnelle jetzt nicht durchgucken können, wer genau was ist, aber da ist auf jeden Fall ein bisschen was im Video zu finden. Man kann dazu auch sagen, das Ganze erinnert natürlich sehr an Hey Ya von Outkast und 2 Chainz hat auch sich gleich öffentlich dazu geäußert und hat quasi Andrew 3000 verlinkt und quasi gesagt, ja, hier, da kommt so ein bisschen noch meine Inspiration her und ist bei Jimmy Fallon damit aufgetreten und ist einfach ein so gute Laune-Song, dass das meine Variante war für diese Woche.
Nice.
Ja, guckt ihn euch bitte an, ernsthaft. Und dann, wenn ihr jetzt noch nicht gesehen habt, jetzt können wir es nicht mehr mit einbauen, glaube ich. Aber dann sagt mir mal nach der Aufnahme gleich, was ihr von dem Song haltet.
Ich bin auf jeden Fall großer 2 Chainz Humor-Fan.
Ja, ja, ich bin auch sehr gespannt, wie 2 Chainz in einer 80s-Band aussieht, wo er mehrere Rollen spielt. Also ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. 2 Chainz!
Ja, ich glaube, das ist echt lustig.
Ich sehe den Dude auch. Er hat auch immer diese, wo er so super Luxussachen testet.
Mhm.
Kennt ihr dieses Format aus, auch genial? Ja. Wo er dann, da gibt es auch so eine, was war denn das nochmal? Luft. Er testet so
teure Luft?
Luft aus der Dose. Aus so einer Dose mit so einem Diamant und das kostet dann 10.000 Euro. Und ihm ist halt auch scheißegal. Er ist so völlig high und ist so, ja, yeah, aber das ist air. Das ist Hammer. Hammer.
Ja. Ja, davon habe ich auch schon einige Folgen geguckt.
Genau. Spoiler Alert hatte ich schon. Dein Song der Woche ist?
Döll, 5 Sekunden. Der hat nämlich vor kurzem ein neues Projekt angekündigt. Man wusste nicht so richtig, was es sein wird. Herausgekommen ist dabei eine neue EP namens Kultur, erscheint im Dezember. Und jetzt kam die erste Auskopplung daraus raus am Freitag. Hört auf den Namen 5 Sekunden und bezieht sich eigentlich auf, es ist biografisch, es bezieht sich eigentlich auf den Struggle, den er in seinem Leben so hatte, und sagte, ey, ich habe 10 Jahre geblutet, gönn mir 5 Sekunden Flex. Und es ist, wer das letzte Album von ihm gehört hat, hat schon gemerkt, es ist wie immer bei ihm ehrlich und mit sehr viel Druck und wütend irgendwie über all das, was so passiert ist. Aber so komprimiert auf 2 Minuten habe ich das, glaube ich, von ihm auch noch nicht gehört. Und er reist so quasi so von Kind an, als der Vater ging, bis heute, so, wo es irgendwie dann doch funktioniert, obwohl er sich durch Jahre Drogen gekämpft hat, Spielsucht gekämpft hat und irgendwie Abhängigkeit gekämpft hat und verbunden mit Therapien und doch irgendwie es ja hinbekommen hat, mit seiner Musik Geld zu verdienen. Deswegen gönnt mir doch einfach diese 5 Sekunden Flex. Und ja, krasser Song. Falls man den nicht gehört hat, gerne anhören.
Ja, definitiv. Sehr, mal sehen, ob du den Ball annimmst. Was ist denn dein Song der Woche?
Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, was rausgekommen ist im Moment.
Ja, dein eigener, hab ich gedacht.
Ach so, ja, das ist Zeitlos. Das ist nicht nur diese Woche. Das ist ein ganz großer Schritt für die Menschheit, dieser Song.
Aber gib ein Kurzplädoyer ab für den Song, das wäre dann jetzt... das.
Rage. Aufgabe. Ja, sehr, sehr krasser Song geworden, so auf 50 Hertz, Subwoofer, Bass angelehnt, ballert sehr, sehr doll, hat einen ganz, ganz uniken eigenen Vibe, finde ich, und ist ich finde, der nimmt einen in so eine Trance mit, ist halt so irgendwie paradox, der Bass macht alles leise in meinem Kopf und das ganze Album ist so ein bisschen wie so ein Roadtrip, in dem du dich so ein bisschen selber verlierst und am Ende wieder findest und so. Rage ist auf jeden Fall ein großer Teil dieser wütenden Trance und ich freue mich übertrieben, den live zu spielen, weil ich sage euch eins, Leute, der wird abgehen live.
Ja, geil. Ja. Dann habt ihr jetzt hier 3 Song-Empfehlungen für diese Woche, eine mehr als sonst, aber ich hoffe, ihr nehmt sie alle wahr. Findet sie alle übrigens auch in der Playlist, Thank Backspin It's Friday, die ich euch da wärmstens ans Herz lege, weil ich ehrlicherweise sie selber auch ziemlich intensiv benutze. Ja, Übergang, ne? Von neuer Mucke zu alter Mucke. Hier, die Hausaufgaben.
Warum gibt es Hausaufgaben?
Hausaufgaben.
Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laut.
Und Hausaufgaben.
Eine Hausaufgabe muss dann irgendwelche deutschen Spasten machen.
Ich sollte euch 2 Songs geben oder sind wir da noch nicht?
Da sind wir noch. Erstmal müssen wir die Hausaufgaben von letzter Woche abarbeiten.
Hausaufgaben für die nächste Woche.
Genau, du gibst uns für nächste Woche auf. Wir haben von der letzten Woche welche mitgekriegt. Kevin, fang du mal an.
Ich fange mal an. Du hast mir letzte Woche Big Pun mitgegeben. It's So Hard. Den habe ich hier gerade so 20 Minuten lang einfach auf Repeat laufen lassen, was irgendwie ganz gut funktioniert hat.
Ich würde ihn jetzt anfangen zu singen für dich, aber mach ich nicht.
Spaß zu uns allen, oder wie?
Ja, genau.
Und ich würde sagen, glaube ich, eine der geileren Hausaufgaben, also so rein vom Track, die du mir gegeben hast. Ich konnte mich sehr gut mit dir anfreunden, weil Big Pun einfach so eine weirde Art und Weise zu rappen hat. Ich irgendwie so, weiß nicht, so ein bisschen nölig. Weißt du, was ich damit meine?
Definiere bitte.
Er quäkt das so dahin. Seine Vortragsweise ist nicht so hart und prägnant teilweise, sondern auch so ein bisschen so...
Ach so, ja, okay.
Ne? Es ist, ich weiß nicht, sehr faszinierend. Ich habe das so gehört. Kennt ihr das nicht, wenn man Leute rappen hört und man denkt so, wie rappt der denn? Das ist ja komisch. Und man muss erstmal irgendwie 2-mal hinhören, um zu checken, was er gerade hier in die Betonung setzt und so weiter. Und das fand ich faszinierend. Das war die erste Single, die nach seinem Tod erschienen ist. Er ist am 7. Februar 2000 gestorben, mit nur 28 Jahren, an den Folgen seines Übergewichts. Also so echt sehr, sehr, sehr tragisch, mit 28 Jahren an gesundheitlichen Folgen wegen von Übergewicht zu sterben.
Ja, es ist heftig. Ey. Also das ist, boah. Wie viel hat er gewogen?
Er war auf jeden Fall mehr breit als hoch.
Ja. Echt 317 Kilo.
Ja, wollte ich gerade sagen, weil so, also selbst wenn du 200 wiegst, kommst du ja über die 28 hinaus, aber boah, heftig, ey, der Arme.
Ja, ganz, ganz, also ich weiß nicht, du wirst ja gleich noch 2 Sätze dazu sagen, aber ich vom Bauchgefühl war es schon so, dass Notorious B.I.G. weg war und er quasi die Lücke die danach es so für einen kurzen Zeitraum fast eingenommen hätte von einem sehr guten Rapper mit Übergewicht, der sehr lässig, da waren das dann Puerto Rico Styles quasi, aus New York rausgehauen hat, dann aber leider viel zu früh verstorben ist. Aber was ist dir noch vom Song hängen geblieben?
Er hätte auch zwei Tage vorher bei Saturday Night Live mit Jennifer Lopez und Fat Joe auftreten sollen. Also nochmal ein sehr prominenter Spot, was dann aus Grund gesundheitlichen Problemen abgesagt worden ist.
Ja, das ist nämlich die Single Jenny from the Block. Da haben sie nämlich beide Feature Parts.
Und was für ihn sicherlich auch einen sehr wichtigen Step nochmal in seiner Karriere bedeutet hätte. Generell über den Song lässt sich sagen, es passt ein bisschen ins Bild, worüber wir heute so generell sprechen schon die ganze Zeit. Es geht um falsche Freunde und in seiner Heimatstadt New York, dass er Feinde hat, dass man natürlich durch erfolgreiche Karrieren Leute anlockt, die einem versuchen irgendwie sich an ihm hochzuziehen, so, weshalb er es lieber bevorzugt, allein zu sein und sich nicht von anderen abhängig zu machen, prahlt mit Errungenschaften herum, die er durch Rap finanzieren konnte oder halt durch Dinge, die er auf der Straße gemacht hat, und sagt dann letzten Endes so, ey, das ist doch recht einsam hier zwischen all diesen falschen Freunden. Und irgendwie fast fühlt sich das wie so eine Zusammenfassung an der heutigen Folge. Zum einen so immer das starke Männlichkeitsbild nach außen propagieren, so ey, ich mache das alles alleine und ich prahle und es ist gefährlich in New York. Andererseits aber auch zu sagen so, das ist doch ganz schön allein hier, it's lonely at the top, ganz schön einsam.
Ja, ich mag den Song deshalb so gerne, weil es ist quasi dieses It's a Hardest Scene-Nummer, die quasi direkt nach seinem Tod dann veröffentlicht wurde, wo dann die Feature-Gäste halt alle ihn huldigen. Und es gibt, ich weiß gar nicht, wie die Rapperin heißt, die da mit dabei ist, aber dieses, sie geht dann auf einem, ich glaube, es ist ein Biggie-Sample sogar, geht dann auf einem Biggie-Sample, rappt sie dann so, Wish I Can Bring Pun Back. Yeah, bitch, run that. Und dann greift M.O.P. noch mit ein und so. Also es ist alles so in dieser Phase quasi so, wo das Ganze groß geworden ist. Also mit diesem Song verbinde ich auch sehr viele Live-Festivals, Konzerte, so Tributes an Big Pun, wenn dann eine Horde Rap-Legenden der New York-Side irgendwie Auftritte hatten und immer Big Pun gehuldigt haben, immer mit dem Song und so. Also es ist eine sehr große, ich habe den leider nie live gesehen, ich habe ihn noch nie getroffen. Das ist einer der, den ich sehr gerne mal getroffen hätte, weil das, glaube ich, eine sehr interessante Erscheinung gewesen wäre. Ich selber habe zum Beispiel aber auch Enoch, glaube ich, noch nie getroffen und das war meine Hausaufgabe. Muss auch sagen, dass ich das bisher künstlerisch immer so und in der Masse der Leute so ein bisschen für mich untergegangen ist. So ein paar Leute, Name bewusst, auch schon immer mal was gehört, konnte jetzt aber nichts genau zuordnen. Habe von dir aber den Song so dabei bekommen. Und das ist ganz interessant und du musst mich auf jeden Fall ein bisschen mit abholen, weil Hausaufgabe ja sicherlich dann von dir auch noch anders gelebt wurde als von mir. Es geht mit der Huldigung von Kokain los und dann geht's im Mittelpunkt, hängt im Prinzip der Lifestyle aus Drogen, Saufen quasi abhängen und quasi sein, also das eigene Leben so ein bisschen verfeiern. Und aber, und das ist so die zweite Ebene, die ich für mich ziemlich schnell wahrgenommen habe, von einem Typen, der es aber jetzt nicht nutzt, feiert, sondern quasi sich selber so, da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem Thema von heute, so war es zumindest mein Eindruck, auch schon reflektiert, was da eigentlich los ist und sich der eigenen Mama gegenüber quasi schon fast schämt, dass er eigentlich sein Leben nur so macht, wie er es macht. Vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber ich hatte schon das Gefühl, dass da mehr drin steckt. Nichtsdestotrotz ist dieses Grundgefühl von Rausch und das zu thematisieren, ist jetzt für mich nicht neu. Es ist in dieser 2017er-Version aber eine andere Interpretation, die dann auch wieder dieser Generation, und ich finde, das hört man auch davon raus, dass es für eine Generation spricht, wo ich das dann in der Gänze ganz viel wahrgenommen habe. Wie heißt die, ist das Generation Z schon? Oder wo sind wir gerade? Ich weiß das nicht. Aber insofern schon stärker, als ich ihn vielleicht beim ersten Durchhören wahrgenommen hatte. Der ist gewachsen, als ich den jetzt so 3-4 Mal gehört habe nochmal. Und ich bin der Meinung, ich kannte ihn auch von früher, war eine 16 Bars YouTube-Premiere. Vielleicht habe ich ihn deshalb auch damals nicht direkt gehört, keine Ahnung, nein. Aber Kevin, sag mal, warum ist der Song dir so wichtig?
Weil ich letztens wieder drauf gestoßen bin, so Enoch, ein Rapper aus dem Umfeld von Audio 88, Yesin, Döll, Madness, so da kann man den ein bisschen einordnen und hat 2017 zuletzt so richtig released, sein Album Zu schön, um klar zu sein, also da auch wieder eine Anspielung auf Konsum und Rausch und es war damals so untergründig. Ich glaube, das kann man guten Gewissens sagen und hat jetzt wieder ein neues Projekt angekündigt für nächstes Jahr. Und ist so für viele ein Geheimtipp. Die ihn hören, so schwören drauf. Aber hier hast du mal Enoch gehört. Und der Rest kennt ihn gefühlt nicht. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich mag an diesem Song, dass er, also ich finde ihn musikalisch irgendwie interessant, weil er so klassisch rappt, aber auch singt und alles irgendwie recht smooth wirkt. Und da schon eine zweite Ebene drin. Also er rappt quasi die ganze Zeit davon, wie viel Alkohol er braucht, wie viel Weed er braucht und Co., um irgendwie durch seinen Tag zu kommen. Aber allein diese Zeile, Mama, ich nehme Drogen und ich bin so dabei und dieses fast schon wehleidige Sing-Sang, wie er dann so verschwindet, ich bin so dabei, macht die Ebene auf, dass er das ja im Grunde nicht gut heißt, diesen Lebensstil. Und dass er weiß, dass er sich dafür schämt, so das seine Mutter zu erzählen. Und allein dieser Satz, Mama, ich nehme Drogen, das ist ja nichts, worauf man stolz ist oder was man seiner Mutter gerne erzählt. Und trotzdem, dass er zu dieser Erkenntnis kommt, so ey, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich immerhin glücklich gestorben, weil ich hatte eine gute Zeit. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie er das jetzt alles 3 Jahre später sieht, oder 4 Jahre später, wenn dann irgendwann neue Musik rauskommt.
Also, hast du zu beiden Songs eine Meinung?
Ich kenne beide nicht. Ich kannte beide nicht. Big Pun war nicht so meine, ich glaube, der war ein bisschen vor meiner Zeit von Big Pun. Also ich weiß schon, wer Big Pun ist, kenne so ein paar Songs. Mein Lieblingssong von ihm ist tatsächlich so ein YouTube-Zusammenschnitt. Es gibt ein ich hoffe, den gibt es noch, es gibt so einen Clip auf YouTube, da hat irgendein Fan, glaube ich, ein Beat drunter gebastelt und dann ist da Big Pun, Big L, Tupac, B.I.G., und noch jemand in so einer Compilation halt drin, so als Rap-Phänomenon. Und der
Baller. Ja, gibt es noch.
Ja, und das hast du, Alter. So Tupac in der Mitte und Sweet. Also ganz, ganz krass, Alter. Das ist aber so das ist die einzige Assoziation, die ich mit Big Pun habe. Und wie war der? Sorry, ich kann den Namen super schlecht merken.
Enoch.
Noch nie was von gehört, tatsächlich.
Ja, das ist spannend.
Das hört sich nice an, also werde ich mir auf jeden Fall anhören.
Kriegst du auch gleich nochmal. Das Lustige ist, um das bei Big Pun noch mal kurz aufzuhören, du bist Jahrgang Anfang 90er irgendwo, ne, oder? Mhm. Da ist er ja quasi, also als er weg war, hast du ja erst angefangen, so ein bisschen nicht mit Musik zu beschäftigen und dafür war er nicht so groß, als dass wir nicht mitkriegen können. Ich finde es aber interessant, dass offensichtlich du auch über solche YouTube-Mixe mit solchen Leuten wie Big L oder Big Pun in Verbindung gekommen bist, was es wieder spannend macht. Jetzt irgendwie, ich will mir das Ding mal anhören. Ich kannte das hier nicht. Ich will mir das gleich mal anhören, wie das gemacht wurde.
Das ist überkrass, Alter. Und ich war damals, als ich das gefunden habe, ich war ein todes B.I.G.-Fan. So. Ich war Tupac ist krass, so, aber ich bin todes. Und B.I.G.'s Part ist auch so irgendwie, ich glaube, der ist aus einem Freestyle rausgeschnitten oder so. Also ganz schlechte Soundqualität auch. Und dann so auch aus unterschiedlichen Videos das Ganze zusammengebastelt. Aber es hat so ein Feeling, Alter. Also
geil, das war auch so früher meine US.
Ja, warte, ich höre gerade nebenbei. Ja, das muss ich, den kann ich nicht. Es gibt so einen anderen Biggie Freestyle-Part, der immer benutzt wird, der von so einem ganz alten.
Weißt du, wo er am Corner stand, wa?
Ja, nee, aber wo er mit Tupac zusammen bei einer Veranstaltung war, und da gibt es einen Part. Den zeige ich dir auch mal. Den suche ich dir mal kurz nebenbei raus.
Genau, kommen wir ein bisschen rum. Lederwesten haben und in so einem Hotel sitzen oder so, wa?
Nee, noch davor, ganz klein, da waren sie noch ein bisschen kleiner. Aber ich finde den mal ganz kurz raus und nebenbei dann Hausaufgaben, ne?
Genau, du hast uns wirklich mitgebracht.
Ja, jetzt gebe ich euch quasi 2 Songs, die ihr für nächstes Mal hören müsst. Also sofort
genau.
Wir brauchen von dir jeweils einen Song. Und zwar für Kevin einen, der älter ist als 2005. Ja. Und für mich einen, der jünger ist als 2005. Idealerweise gerne, also jetzt hast du ja schon was ausgewählt, aber etwas, worüber man ein bisschen reden kann, wo es ein bisschen auch Geschichte gibt. Das ist, also, und vielleicht du aber auch sogar eine persönliche Note dazu hast.
Ja, denke schon. Also Kevin, für dich, dann musst du dir einmal Eminem Marshall Mathers anhören.
Mhm.
Ja. Nico, du hörst gerne nochmal Drake Worst Behavior.
Oh, das ist aber eine schöne Auswahl diesmal. Damit kann ich aber gut leben, weil das ist auf jeden Fall beides Songs, über die es viel zu erzählen gibt und wo man auch, wo auch jeder mitreden kann. Lustig, das
Thema der heutigen Sendung passen. Männer.
Du übrigens bist der Zweite, der Eminem hier ausgesucht hat als Hausaufgabe für uns. Freue ich mich drüber. Kevin, kannst du wieder Eminem-Geschichten rausholen?
Geil, ich muss auf jeden Fall noch ein paar.
Der junge Kevin hatte nämlich auch mal deine Eminem-Gedächtnisfrisur, die du bis heute noch sportest. Genau, zack.
Nee, das stimmt nicht.
Schade, ich dachte.
Aber ich war bestimmt kurz davor.
Ja, also gefühlt hast du sie, du hast es gefühlt auf jeden Fall.
Muss ich eine Sache sagen? Seitdem ich mir die Haare blond gefärbt habe, habe ich verstanden, warum Eminem immer eine Mütze trägt. Du kannst nicht bei jedem Interview Haare neu färben und so. Du hast einen scheiß Ansatz und deshalb musst du eine Mütze tragen. Deshalb hat er diese Mütze immer getragen. So ist das gekommen, glaubt mir.
Deswegen trage ich meine Mütze.
Smart. Ja, das
natürlich. Ja, genau. Irgendwann habe ich gemerkt, das ist Quatsch. Ey, Zero, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Am Backstage Stammtisch hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, Leute.
Ja, Album kommt in jetzt dann anderthalb Wochen, aber ihr werdet es eh mitkriegen und ihr werdet es auch über uns in der Playlist hören. Wir werden uns wiedersehen und wiederhören. Ich freue mich sehr darüber. Kevin, danke dir. Wir sprechen und nächste Woche neue Folge Backstage Stammtisch dann mit diesen Hausaufgaben, womit ich jetzt gleich anfangen werde. Macht's gut, bis bald. Ciao.
Ciao, ihr beide.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Sitz auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.